Deutschlandfunk Kultur heute.
Ja, es ist Sommer. Der Jedermann bei den Salzburger Festspielen hatte Premiere. In diesem Jahr mit Philipp Hochmeier in der Titelrolle. Gleich mehr dazu. Außerdem zu den Plänen des Bundestags, eine Resolution zu verabschieden, die Kunst und Wissenschaft in die Pflicht nimmt beim Thema Antisemitismus. Wir bilanzieren die Intendanz von Anna Bergmann am Staatstheater Karlsruhe und entdecken unbekannte Künstlerinnen und Künstler. Die Fotografin Annemarie Heinrich zu sehen in Berlin. Und den Bildhauer Spinek Sekal zu sehen in Hannover. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. Es war ein kleiner Skandal, als die Salzburger Festspiele bekannt gaben, dass der im letzten Jahr gerade neu in Szene gesetzte Jedermann mit Michael Mertens in der Titelrolle gleich wieder einer neuen Produktion weichen sollte. Weder Publikum noch Kritik waren wirklich angetan von der Inszenierung von Regisseur Michael Sturminger, die in einem apokalyptischen Klimakatastrophenszenario spielt. Aber gleich absetzen. Die neue Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, Marina Dajdova, glättete die Wogen, indem sie den renommierten Opernregisseur Robert Carson engagierte. Und Dajdova war klug, vor allem den Schauspieler Philipp Hochmeier für die Titelrolle. Der ist ein Publikumsliebling und hat den Jedermann schon erfolgreich gespielt. Gestern Abend nun war Premiere. Sven Rickleff war dort.
Gleich zu Beginn quillt nicht nur dröhnende Orgelmusik aus dem imposanten Portal des Salzburger Doms, sondern gleich auch noch eine ganze Masse Mensch. Nachdem sie sich gruppendynamisch umarmt hat, wird sie als eine Art antiker Chor die Einleitung zu Hugo von Hofmannsthals Spiel vom Sterben des reichen Mannes sprechen.
Jetzt habet allesamt Achtung, Leute, und hört, was wir vorstellen heute.
Und wenn der Tod dann als zarter junger Messdiener aus ihrer Mitte tritt und sie mit seinem kleinen Glöckchen alle niederstreckt, dann ist von Beginn an klar, dieser neue Jedermann wird ausbuchstabiert und dabei zugleich sehr ernst genommen. Regisseur Robert Carson hat als ausgewiesener Kenner von Hofmannsthals Werken auch diesen Jedermann sehr genau gelesen und seine harsche Kritik am skrupellos ausgelebten Kapitalismus und Werteverfall, die damals wie heute greift, in durchaus starken Bildern auf die Bühne gebracht. Und das ganz im Hier und Jetzt. So fährt Jedermann im goldenen Cabrio vor, sein Goldschatz passt in den eleganten Metallkoffer und von seinem ersten Auftritt dreht er gleich selbst ein Handyvideo. Wobei das Salzburger Domportal vor dem sternenklaren Nachthimmel mal eben zum imposanten Eigenheim mutiert.
Mein Haus hat ein gut Ansehen, es ist wahr. Steht stattlich da, vornehm und reich. Kommt in der Stadt kein anderes gleich.
Da ist er also, der lang erwartete Philipp Hochmeier als Jedermann, der nicht nur bekannt ist für seine Rockversion des Salzburger Klassikers, sondern der 2018 schon am gleichen Ort überaus erfolgreich für den erkrankten Tobias Moretti einsprang und seitdem für diese Rolle wie gesetzt schien. Weiße Hose, blau kariertes Jackett, blaue Slipper, so lässig springt er aus seinem Cabrio, so lässig serviert er Bettler und Schuldner ab, die ihm, dem reichen Mann ja so bekanntermaßen lästig, auf den Leib rücken. Trotzdem läuft Hochmeier, der eigentlich bekannt ist für seine sattsam potente Bühnenpräsenz, erst langsam zur bekannten Form auf. Erst wenn er zur Party lädt, erst wenn sich die Disco-Kugeln drehen und die geladene Gesellschaft sich in Club-Atmosphäre mit Breakdance und Tango die Seele aus dem Leib tanzt, erst wenn die Jedermann-Rufe erklingen, die den reichen Mann zum jüngsten Gericht rufen, erst also, wenn der Fall beginnt vom neureichen Widerling zum demütigen Büßer, erst dann scheint Hochmeier Feuer zu fangen.
Um Christi Willen! Was ficht dich an? Mein Buhletraub, mein lieber Mann, ich bin bei dir. Sieh doch auf mich, dann bin ich heut und ewiglich.
Delila Piasco als Buhlschaft setzt in der kleinsten Hauptrolle der Weltliteratur selbstbewusst Akzente, ohne sich allerdings in den Vordergrund zu drängen. Das immer und gern und viel diskutierte Buhlschaftskleiderproblem löst sie im imposant kurzen Bademäntelchen, bevor sie sich im floralen Goldoutfit im Partnerlook mit Jedermann zeigt. Doch bald schon ist sie wieder verschwunden und macht Platz für die anderen Frauenrollen, die guten Werke etwa und den Glauben, denen Robert Carson ihr volles allegorisches Gewicht einräumt. Und wenn das Geld Philipp Hochmeyers Jedermann noch das letzte Hemd vom Leib gerissen hat und mit Gold und Kunstschatz im Cabrio davongefahren ist, dann reiht sich dieser Jedermann in einen Strom von demütigen Büßern ein, nachdem er einigen von ihnen die Füße gewaschen hat. Sie alle also, die wir alle sind, das wird Robert Carson nicht müde zu betonen, sie alle also liegen am Schluss entseelt auf der Bühne und selbst der Tod selbst wird sich zu ihnen legen. Er ereilt eben tatsächlich Jedermann. Und so hat Salzburg nun einen überraschend modernen und zugleich botschaftsstark soliden neuen Jedermann bekommen. Dass das ankommt, zeigte das Premierenpublikum mit stehenden Ovationen.
Der neue Jedermann mit Philipp Hochmeyer in Salzburg, ein gut berechneter Erfolg. Die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und CDU/CSU im Deutschen Bundestag bereiten gerade eine Resolution vor, die sich gegen Antisemitismus wendet. Ein solches Statement in diesen Zeiten erscheint plausibel und als sinnvolles Zeichen, Jüdinnen und Juden, die sich Anfeindung oder gar Gewalt ausgesetzt sehen, Solidarität auszusprechen. Doch es gibt Kritik, weil die Resolution neben vielem Unstrittigen auch die Bereiche Kunst und Wissenschaft anspricht und damit deren Freiheiten tangiert. Und weil die Definition von Antisemitismus darin nicht ausreichend klar sei. Ich habe mit der Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz, gesprochen und sie gefragt, wie sie eine solche Resolution findet.
Erste Anmerkung ist, dass die Intention begrüßenswert ist. Also der Kampf gegen Antisemitismus ist wichtig. Der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland und andernorts ist gerade seit dem letzten Oktober, seit den Terrorangriffen der Hamas immer wichtiger geworden. Und es ist nicht erträglich, dass sich jüdische Menschen hier in unserem Land nicht sicher fühlen können. Jetzt ist die Frage, wie kann man Antisemitismus bekämpfen, verhindern, einschränken? Und da, glaube ich, wäre eine Resolution des Bundestages schon sinnvoll, aber sie müsste parteiübergreifend und vor allen Dingen kurz sein. Wenn es um konkrete Regelungen, Verbote, Verpflichtungserklärungen, Antidiskriminierungsklauseln und dergleichen mehr geht, würde ich stark dafür plädieren, ein normales Gesetzgebungsverfahren zu machen. Und bei einem solchen Gesetzgebungsverfahren hätten wir Anhörungen, Expertenbefragungen und so weiter. Das würde ich mir wünschen.
So eine Resolution, das ist erstmal eine Meinungsäußerung des Parlaments. Sie haben es ja gesagt, kein Gesetz, aber damit ja auch eine Meinungsäußerung des Souveräns. Und der trägt der Regierung nun auch auf, bei der Fördermittelvergabe Dinge zu prüfen. Ich zitiere mal aus dem Entwurf. Bei Bundesfördermittelanträgen von zivilgesellschaftlichen Organisationen sind die Förderprojekte auf eine Unterstützung oder Reproduktion von antisemitischen Narrativen zu überprüfen. Da wird man nun erstmal nichts gegen einwenden wollen, aber so eine Überprüfung ist in Sachen von Kunst und Wissenschaft natürlich auch eine heikle Sache.
Es steht eine ganze Menge drin in dem Text, der mir vorliegt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt der letzte Stand der Resolution ist. Also wir reden hier ein bisschen im Nebel. Aber von dem, was ich kenne, produziert dieser Entwurf eine Menge von Regeln und legt sicher auf eine bestimmte Antisemitismusdefinition fest, die wissenschaftlich umstritten ist. Und das Problem, was ich sehe, ist, konkrete Auswirkungen könnte Unsicherheit sein, weil nämlich unklar bleibt, wie das operationell umgesetzt werden soll. Wir haben ja gar kein Regelungsdefizit, wir haben ein Vollzugsdefizit. Was heißt denn jetzt zum Beispiel dann BDS-Nähe? Was heißt Festlegung auf die IRA-Definition?
Die International Holocaust Remembrance Alliance, muss man vielleicht erklären.
Die ja sehr leicht sich instrumentalisieren lässt als Angriff auf die Kritiker der israelischen militärischen Vorgehensweise. Also das muss nicht so interpretiert werden, aber es kann so institutionalisiert werden. Also Unsicherheit ist, glaube ich, die wichtigste Folge. Wie wird es umgesetzt? Und das kann dann in der Folge zu Selbstzensur der fördernden Institutionen führen, die einfach Konflikte mit dem Zuwendungsgeber vermeiden wollen.
Das wäre jetzt meine Frage. Was für Folgen befürchten Sie für die Arbeit des Goethe-Instituts? Also auch bei der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Die sehen ja die Welt auch manchmal etwas anders als wir in Deutschland.
In der Tat. Also die Problematik, die ich sehe, ist, dass Deutschland schon jetzt einen massiven Ansehensverlust hat bei vielen der Partnerorganisationen und Partner und Künstler und Intellektuellen, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten. Nicht nur im Nahen Osten und in Nordafrika, sondern auch in Indien, in Indonesien, in Südafrika, also in dem, was man so salopp globalen Süden nennt. Da ist das Ansehen Deutschlands als liberale Demokratie gefährdet, in der man jetzt gerne zu Gast wäre. Also die Attraktivität, nach Deutschland zu kommen, nimmt ab. Der Kreis der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten können, könnte bei strenger Auslegung schrumpfen. Und dann wäre es eben statt Dialog und Kontroverse möglicherweise Gesinnungsprüfung und Ausgrenzung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe in Delhi jetzt vor einigen Monaten ein interessantes Gespräch mit Ranjit Hoskote geführt, ein indischer Intellektueller und Künstler. Und Ranjit Hoskote sollte ja der neuen Findungskommission der Dokumente angehören und ist dann zurückgetreten wegen einem Vorwurf, dass er WDS-Nähe hätte. Jemand wie Ranjit Hoskote benutzt Wörter wie israelischer Genozid im Gaza-Gebiet. Er benutzt Wörter wie Apartheid in den besetzten Gebieten im Westjordanland. Das sind Begriffe, bei denen wir als Goethe-Institut sicher nicht mitgehen würden. Aber trotzdem ist er kein Antisemit. Und trotzdem suchen wir den Dialog. Und wir hätten nichts gewonnen, wenn wir jetzt die Zusammenarbeit mit ihm aufkündigen würden.
Das ist ein kompliziertes, komplexes Feld. Auf der einen Seite ist ein klares Statement gegen Antisemitismus eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite will man aber natürlich auch den Dialog fördern, also ins Gespräch kommen mit Menschen, die eine andere Sicht auf die Welt haben. Wie kann man das anstellen?
Also zuerst würde ich sagen, wir müssen Vertrauen haben in die erfahrenen und seit Jahrzehnten in allen Gebieten der Welt arbeitenden Organisationen wie das Goethe-Institut oder der DAD oder die Alexander-von-Humboldt-Stiftung und so weiter. Hier ist die Eigenverantwortung dieser Förderinstitutionen gefragt. Codes of Conduct finde ich eine vernünftige Regelung, die ja auch die KMK im März, Kultusministerkonferenz im März, verlangt hat von Kulturinstitutionen. Ich glaube, das ist sehr hilfreich, daran zu appellieren, dass man das erarbeiten muss. Und das bedeutet auch, es gibt rote Linien. Hate Speech, Antisemitismus, Rassismus, menschenverachtende Positionen können nirgendwo gelten gelassen werden, dürfen in Ausstellungen auch nicht vorkommen. Aber davor ist eine große Grauzone, wo, wie Sie sagen, eben verschiedene Perspektiven auf die Welt möglich sind und wo auch verschiedene Beurteilungen des konkreten Geschehens jetzt im Nahen Osten möglich sind. Und das, glaube ich, kann man durch kein engmaschiges Regelwerk in den Griff bekommen. Also durch Verbote, Antisemitismus auszurotten. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die in die Irre geht.
Paola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts, über die Pläne von 4 Bundestagsfraktionen zu einer Resolution gegen Antisemitismus. Annemarie Heinrich wurde 1912 in Darmstadt geboren, wanderte mit 14 Jahren nach Argentinien aus und wurde zu einer der bekanntesten Fotografinnen Südamerikas. Schwarz-Weiß-Fotografie, zum Teil experimentell und mit Frauen im Fokus. In Deutschland kennt ihren Namen kaum jemand. Eine Ausstellung in Berlin, die erste in Deutschland, soll das nun ändern. Im Willy-Brandt-Haus werden bis Ende September mehr als 100 Fotografien von Annemarie Heinrich gezeigt. Viktoria Eglau über eine Entdeckung.
Wer sich im Ausstellungssaal des Willy-Brandt-Hauses dem Werk Annemarie Heinrichs annähert, hört im Hintergrund ein Tonband mit ihrer Stimme. Heinrich erzählt von der schwierigen ersten Zeit auf dem Land in Argentinien, wo sich ihre Familie in den 1920er Jahren niederließ, und vom Umzug in die Großstadt. Dort, in Buenos Aires, eröffnete Heinrich mit 19 Jahren ihr erstes Fotostudio. Das Handwerk hatte sie von einem Onkel gelernt.
El estudio que consiguen está Das Studio lag in der Nähe eines wichtigen Radiosenders, El Mundo. Der brauchte für sein Schaufenster Fotos von Sängern und Moderatoren und beauftragte meine Mutter. Über diese Arbeit bekam sie dann auch Kontakt zum Opernhaus Teatro Colón.
Erzählt Annemarie Heinrichs Sohn Ricardo Sanguinetti, der zur Ausstellungseröffnung aus Buenos Aires gekommen ist. Rasch machte sich die Fotografin in den 1930er Jahren einen Namen in Argentiniens Musik-, Theater- und Filmwelt. Die Schwarz-Weiß-Porträts von Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt in Berlin gezeigt werden, sind selbst Kunstwerke. Das, was Heinrich mit ihrer Kamera aufnahm, verwandelte sie in ein idealisiertes, von Raffinesse und Glamour durchdrungenes Bild. Dabei experimentierte sie etwa mit Doppelbelichtung und Solarisation, das heißt Verfremdung des Motivs durch starke Überbelichtung. Die Kunsthistorikerin Mercedes Klaus.
Die Porträtfotografie begründete Annemarie Heinrichs Karriere. Ihre Bilder machten sie berühmt und verschafften ihr große Anerkennung. Wer in der Kultur etwas auf sich hielt, ließ sich von ihr fotografieren.
Das galt auch für Stars aus dem Ausland, die in Buenos Aires gastierten. Unter den Porträtierten sind zudem bekannte Schriftsteller, unter ihnen Jorge Luis Borges und Pablo Neruda. Heinrichs Bilder lateinamerikanischer Autoren sind zurzeit auch im Iberoamerikanischen Institut in Berlin zu sehen. Die Schau im Willy-Brandt-Haus konzentriert sich dagegen auch auf andere Genres jenseits der Porträtfotografie, etwa auf Heinrichs Aktfotos aus den 30er und 40er Jahren. Oft standen ihr dafür Schauspielerinnen Modell.
Es sind zwar keine Erotikfotos, aber sie zeigen die Sinnlichkeit von Frauen, die sich ihrer Schönheit bewusst sind. Heinrich spielt auf herausragende Weise mit Licht und Schatten. Diese starken Kontraste charakterisieren ihren Stil.
Es gibt bei Annemarie Heinrich aber auch noch einen ganz anderen Blick auf die Frau. Erstmals überhaupt ist in Berlin eine Fotoserie aus den 1950er Jahren über Arbeiterinnen in Argentinien ausgestellt. Frauen bei der Weinlese, Marktverkäuferinnen oder Angestellte einer Fleischfabrik. Die Kunsthistorikerin Mercedes Klaus.
No que ella se autoproclamara feminista en ese momento, pero sí podemos pensarla.
Heinrich war keine erklärte Feministin, aber wir können ihr Werk durchaus aus einer feministischen Perspektive betrachten. Sie interessierte sich explizit für die Arbeit von Frauen und dokumentierte diese Arbeit im ganzen Land.
Zu den experimentellen Werken Annemarie Heinrichs, die in Berlin gezeigt werden, gehört ein Selbstporträt mit ihrer Schwester Ursula, das im vergangenen Jahr das New Yorker Metropolitan Museum of Art gekauft hat. Auf dem Bild spiegeln sich die beiden Frauen in einer Metallkugel. Und wie alle Fotografien der Deutsch-Argentinierin zieht auch diese die Betrachtenden durch eine enorme Originalität und Ästhetik in ihren Bann.
Fotografien von Annemarie Heinrich in Berlin. Und damit zu einem weiteren wenig bekannten Künstler. Spinek Sekal ist in Tschechien fast so etwas wie ein Nationalkünstler. Sein Atelier ist Teil der Nationalgalerie in Prag. 1941, während der deutschen Besatzung, wurde er inhaftiert, weil er Flugblätter verbreitete und kam schließlich in das Konzentrationslager Mauthausen. Nach dem Krieg begann er künstlerisch zu arbeiten. Materialbilder, Objekte, Zeichnungen, die nun das Sprengelmuseum in Hannover zeigt. Christiane Vielhaber war dort. Christiane, Spinek Sekal, da werden die meisten kein Bild vor Augen haben. Wie sehen die Arbeiten aus?
Käfige. Er nennt es Schreine oder Schranki, wie es im Tschechischen heißt. Mich hat das im ersten Moment an Vogelkäfige erinnert. Es hat mich an minimalistische Strukturen von Solle Witt erinnert. Und es hat mich an gar nichts erinnert, weil ich so verzweifelt war. Ich hatte von dem noch nie etwas gehört. Und die Ankündigung vom Sprengelmuseum, das war so, dass ich dachte, das muss man sich einfach mal angucken. Und ich bin selten so begeistert aus einer Ausstellung wieder rausgekommen. Sie ist in drei Teile geteilt. Im ersten Teil, im ersten Saal, ist es etwas sehr sakral. Da sind diese Käfige, diese Schreine. Das müssen Sie sich vorstellen. Er hat im Mittelpunkt, im Kern, ist immer irgendein Objekt, was er irgendwo gefunden hat, mit Gebrauchsspuren. Sie wissen gar nicht, was das war. Und dann baut der rumherum aus Holzstäben eine Architektur, einen Raum. Er inszeniert das und gibt diesem Objekt eigentlich, was seelenlos ist, kriegt plötzlich so eine sakrale Aura. Und jetzt ist es noch im Sprengelmuseum so, dass diese Käfige oder diese Schreine von oben erleuchtet werden oder beleuchtet werden. Und durch diese Gitterkonstruktion fällt dann auch noch so ein Schatten runter. Also das ist eine Situation, die sehr ergriffen macht, das muss ich schon sagen, wo ich auch denke, was sind das für Objekte? Was hat er damit gemacht? Wo hat er die gefunden? Und wenn dann nochmal so eins eine Kreuzform hat, dann sind wir eigentlich ganz nah an der Religiosität und auf der Aufladung oder an der Transformation.
Wobei er hier ja mit diesen Fundobjekten quasi sagt, jedes Objekt kann im richtigen Rahmen eine Bedeutung bekommen, auch wenn es eigentlich vielleicht weggeworfen worden wäre.
Und ganz rührend, es gibt so Zeugnisse, wo er dann zu diesen Objekten sagt, ich vergesse euch nicht, irgendwann kommt ihr dran und dann werde ich auch dahinter kommen, was ihr für eine Bedeutung habt.
Also das weiß er selber nicht?
Das weiß er selber noch nicht. Er fängt mit dem Kern an und dann geht er außen rum. Aber dann kommt der nächste Raum und dann arbeitet er mit Holz. Und macht sowas wie in der Möbelkunst, würde man das im Barock Marqueterie nennen, wo man mit Furnierstreifen einfach Bilder baut. Und diese Bilder, die er baut, das sind Tore, das sind auch wieder Schreine in der Fläche. Manchmal denken sie an so Puzzlespiele. Wie hat er das gemacht? Wie kommen die Flächen jetzt zusammen? Er ist in den 70er Jahren in Berlin gewesen, hat ein DAD-Stipendium bekommen und da ist eine Arbeit, die heißt Berlin. Und dann denken Sie natürlich sofort an eine Mauer, aber es sind wunderschöne, wirklich geklebte Collagen, wie Parkett, wie es ist einfach. Und bei diesen Arbeiten sehen Sie auch, was er immer sagt. Warum muss man immer bei Skulptur fragen, wie schwer das ist, wie groß das ist, wie kann man das transportieren? Er geht immer von dem menschlichen Maß aus und all diese Bilder und all diese Käfige, diese Schreine haben menschliches Maß.
Skulptur gibt's auch und zwar, wenn ich da richtig gesehen habe, auch häufig anthropomorphes. Das hat fast was Archaisches, sieht fast aus wie Plastik sozusagen aus der Frühzeit der Menschheit.
Ja, aber es ist nicht die Venus von Willendorf, da ist schon ganz viel Archipenko und er hatte die Möglichkeit, als er aus dem KZ rauskam, kurz nach Frankreich zu kommen, nach Paris und hat dann eine Surrealistenausstellung gesehen. Da ist auch was von drin in seiner Arbeit. Der Mensch spielt eine Rolle und da ist es aber eher eigentlich dieses expressionistische, oh Mensch, das sind Köpfe oder sie erkennen eigentlich immer Kopfformen, einen aufgerissenen Mund, ein geschlossenes Auge. Also auch das ist sehr berührend.
Zbigniew Székal im Sprengelmuseum in Hannover. Eine Entdeckung, meint Christiane Vielhaber. Heute Abend endet die Spielzeit des Staatstheaters Karlsruhe mit Shakespeares Romeo und Julia in einer Inszenierung der Intendantin Anna Bergmann. Die hat das Haus in den letzten 6 Jahren geleitet, eine der renommiertesten Regisseurinnen der Gegenwart. Und den Job als Intendantin hat sie genutzt, um zu verändern. Sogar die New York Times berichtete darüber, dass sie zunächst ausschließlich Regisseurinnen engagiert hat. Sie hat eine grundsätzliche Debatte über Frauenquoten am Theater angeregt. Heute Abend nun der Abschied. Dominik Wetzel blickt zurück auf die Intendanz von Anna Bergmann.
Ihr Antritt war wie ein Paukenschlag. Anna Bergmann wurde 2018 als erste Frau in der 300-jährigen Geschichte des Badischen Staatstheaters zur Schauspieldirektorin ernannt. Sie sprühte vor Kreativität und Kampfgeist. Denn Anna Bergmann hatte eine Mission. Sie wollte das Theater weiblicher machen.
Als ich angefangen habe, frei zu arbeiten, das ging ja direkt nach dem Studium los, war ich ganz oft einfach die einzige junge Frau, die inszeniert hat an einem Theater und dachte, das stimmt doch irgendwas nicht. Und das setzte sich im Laufe meiner Karriere immer wieder fort, sodass ich gesagt habe, also sollte ich irgendwann mal in eine Leitungsposition kommen, muss sich da auf jeden Fall fundamental was dran ändern.
Ihre Entscheidung, gleich in der ersten Spielzeit ausschließlich Regisseurinnen zu verpflichten, sorgte nicht nur bundesweit in der Theaterszene für Aufsehen, sie schaffte es damit sogar in die New York Times. Aber natürlich waren nicht alle von ihrem Angriff auf die männliche Vorherrschaft im Theater begeistert und sie musste sich auch viel Kritik anhören. Aber sie ist auch heute noch überzeugt davon, dass es so ein Zeichen gebraucht hat. Und der Erfolg gibt ihr recht. Kurz darauf beschloss auch das Berliner Theatertreffen, eine 50-prozentige Regisseurinnenquote einzuführen und andere Theater zogen nach.
Es macht mich natürlich stolz und glücklich, dass wir das geschafft haben, dass sich schon die Dinge einigermaßen verbessert haben. Aber was die Strukturen in der Führungsriege darüber betrifft, sind wir noch sehr weit hinten an. Also da ist es nach wie vor eine 70-30-Quote, was die Leitung, also die Intendanzvergabe betrifft im deutschsprachigen Theaterraum.
Und deswegen schmerzt es sie auch besonders, dass nach ihrem Abschied aus Karlsruhe nicht nur wieder ein Mann auf den Intendantenposten kommt, Christian Firmbach, sondern auch, dass er nur lauter Männer zu Spartenleitern ernannt hat. Da der neue Schauspieldirektor Klaus Cäsar kein eigenes Ensemble mitbringt, darf ausnahmsweise Iris am Haus bleiben. Und für dieses hat sie in besonderer Weise gekämpft. Sie hat dafür gesorgt, dass genauso viele Schauspielerinnen wie Schauspieler engagiert werden und dass diese auch gleich verdienen.
Das sind ganz alte Muster, weil aus dem alten Stückkanon heraus Männer einfach mehr gespielt haben als Frauen und Frauen ganz oft Teilzeitverträge hatten. Das habe ich hier teilweise auch noch. Dementsprechend ist es eine andere Gage. Aber wenn alle einen vollen Vertrag haben, müssen Frauen und Männer im gleichen Alter auch das Gleiche verdienen.
Und die Schauspielerinnen und Schauspieler haben mehr Mitbestimmungsrechte bekommen, was die Auswahl von Stücken und Regiebesetzungen angeht. Eine offene und transparente Kommunikation zu etablieren, war Anna Bergmann und ihrem Team sehr wichtig. Besonders nach dem Skandal um den früheren Generalintendanten Peter Spuhler, der wegen seines autoritären Führungsstils seinen Posten räumen musste. Dieser Skandal hat Anna Bergmann darin bestärkt, Macht muss geteilt werden, damit niemand sie missbrauchen kann. Deswegen hat sie von Anfang an bei der Führung der Schauspieldirektion auf ein Dreierteam gesetzt. Auch als Regisseurin hat Anna Bergmann in Karlsruhe große Erfolge gefeiert. Zahlreiche ihrer Inszenierungen waren bis zuletzt immer ausverkauft. Jetzt wird sie erstmal wieder als freie Regisseurin arbeiten, um auch mal Pausen zwischen einzelnen Projekten einlegen zu können. Anna Bergmann hat in den vergangenen 6 Jahren viel bewegt und verändert. Einiges davon wird weiterwirken.
Anna Bergmann verlässt das Staatstheater Karlsruhe nach 6 Jahren als Schauspielintendantin. In den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es zunächst um ein neues Festival in Berlin.
Das heißt Dokumentale und soll vom 10. bis 20. Oktober 2024 stattfinden. Dokumentarfilme, Medienprojekte, immersive Virtual Reality Erlebnisse, Lesungen, das alles soll zu der neuen Plattform zählen, sagte die künstlerische Direktorin Anna Rams-Kogler-Witt. Der Berliner Tagesspiegel berichtet heute, dass sich Unmut regte, als die Website für die angekündigte Dokumentale online ging. Nicht allein wegen bald 50 Filmfestivals in der Hauptstadt, sondern wegen Überschneidung mit inhaltlich terminlich ähnlichen Festivals wie dem Doku Arts oder dem Human Rights Filmfest Berlin. Der Konkurrenz Kampf um Fördermittel, Spielstätten, Publikum sei programmiert, schreibt das Berliner Blatt. Das Human Rights Filmfest Berlin fürchtet, verdrängt zu werden. Gründer und jetziger Co-Leiter Jan-Sebastian Friedrich Rust ist enttäuscht. Er kritisiert im Tagesspiegel, Zitat, Menschenrechte sind weltweit bedroht, Deutschland und Europa rücken nach rechts, Angriffe auf Pressefreiheit und Demokratie nehmen zu. Ausgerechnet jetzt müssen wir unser Programm anpassen, weil Politik und Medienbord auf unsere Kosten ein neues Festival fördern. Soweit die Berichterstattung zur Dokumentale der neuen Medienfilmfest in Berlin. Am 1. Juli 1999, da hielt Altbundeskanzler Helmut Kohl die letzte Bundestagsrede vor dem Umzug von Bonn nach Berlin, der 1991 beschlossen worden war. 25 Jahre ist das jetzt her. Bonn war dezentraler Parlaments- und Regierungssitz im Westen der Republik. Mit dem Wechsel zur sogenannten Berliner Republik ging erstere aber nicht unter, wie die Weimarer Republik. Eine Gruppe von Historikern und Kulturwissenschaftlern hat nämlich die Frage gestellt, Ende der Bonner Republik? und widmet sich dieser Raummetapher und dem historischen Periodisierungsbegriff. Frank Witzels und Philipp Felschs Roman, Buch Béardet Noir oder der mehrteilige Fernsehfilm Alte Freunde, Neue Feinde über die Rivalität von Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst in der jungen Bundesrepublik zeigen das zunehmende kritische Interesse an der Bonner Republik. Historiker Benedikt Wintgens heute Morgen in unserem Programm.
Wir erleben auf jeden Fall eine Veränderung der Erinnerung oder auch des Rückblickens auf diese Zeit der Bonner Republik. Erinnerung ist da vielleicht auch gar nicht der richtige Begriff, weil es eben aus dem Gedächtnis der Mitlebenden hinausgeht. Wer kann sich an die Anfänge in Bonn noch aus eigenem Erleben erinnern? Also kaum noch jemand, eben weil es 75 Jahre her ist. Insofern erleben wir gerade den Übergang vom kommunikativen ins kollektive Gedächtnis, wenn man so will. Und da haben eben gerade solche erzählerischen, publizistischen Zugänge, aber auch die Wissenschaft einen entscheidenden Anteil auch an verschiedenen Neubewertungs- und Strukturierungsprozessen im Rückblick auf die Bonner Republik.
Sagt Benedikt Wintgens von der Kommission zur Geschichte des Parlamentarismus. Er fragt: Ende der Bonner Republik?
Die Kulturmeldung waren das mit Michael Köhler. Vielen Dank. Die Spannung im Nahen Osten, die Diskussion um Raketenstationierungen in Deutschland und die Kandidatenfrage der Demokraten in den USA. Das sind Themen in der Information am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.